Wir müssen uns ein bisschen koordinieren. Von mir auch ein herzliches Hallo. Ich glaube, ihr kennt mich. Ich bin die Raffaela. Ich stelle mich trotzdem mal vor. Ich habe vor ein paar Wochen hier eine Predigt gehalten. Da ging es um mein Leben. Ich habe euch ein bisschen erzählt, wie eine Beziehung bei mir kaputt gegangen ist. Ich mich dann nicht drum gekümmert habe und was das für negative Folgen für mein Leben hatte und was das dann für eine Macht auf meinen Glauben an Gott hatte. Und ich habe zwei Psalmen vorgelesen, einen habe ich am Anfang hingestellt und einen am Ende und habe für mich so aus dem Psalmen rausgelesen, der erste Psalm, der war so das, wie ich in der Krise war oder wie ich mich als Gläubiger in der Krise empfunden habe, und der zweite Psalm, der war für mich so das, okay, da will ich hin, da war so für mich so total viel Leben drin. Und heute wollen wir euch da nochmal mit reinnehmen. Wir werden die zwei Psalmen nochmal vorstellen, ich und der Luis und ich. Und genau, wir werden euch herausfordern, wir werden euch versuchen, dass ihr an euer Glaubensleben mal ein bisschen ranschaut, mal schaut, wie schaut ihr denn eigentlich auf euer Leben, wie schaut ihr auf die Welt und ist es das, was Gott von euch möchte, ist es das, wo er euch haben möchte? Einfach mal ein bisschen herausfordern, nachzudenken. Weil ich denke, es ist so, wenn wir Christen sind, dann gibt es kein Stehenbleiben, sondern es geht immer nur ein nach vorne gehen. Weil Gott hat was mit uns vor. Gott möchte uns an einem Platz hinstellen, wo wir wirken dürfen. Und wo wir, ja, ich sag, Gott will eine Beziehung mit uns haben und er möchte nur Gutes für uns. Und er möchte, dass wir seine Liebe und seinen Frieden ganz real in unserem Leben spüren. Und das geht nur, wenn wir einen Schritt auf ihn zumachen. Genau, Psalm 73. Da ist ein Psalmschreiber, der ist total frustriert. Der schaut auf die Welt und der sieht, was die alles haben und was er nicht haben hat. Die dürfen alles machen. Die bekommen überhaupt keinen Ärger. Sogar Gott sagt scheinbar überhaupt rein gar nichts. Der sagt da nichts dazu. Und alle Gläubigen außenrum, die laufen denen auch noch hinterher, denen, die scheinbar alles dürfen. Und er ist, glaube ich, echt total frustriert und an einem Punkt, wo er sagt, nee, das... So finde ich das nicht gut, so will ich nicht weitermachen. Und ich habe mir überlegt, warum denkt er denn so? Was könnte denn die Gründe sein in seinem Leben, warum er so hadert, warum er so zerrissen ist? Und ich bin auf ein paar Punkte gekommen, die wollte ich mal vorsagen. Also das kann nur sein, nur eine Möglichkeit, nicht, dass es wirklich so ist. Also es könnte sein, er schaut auf die Leute und will das auch alles haben, kann es aber nicht, weil er ein Christ ist. Und weil er Christ ist, darf er diese Sachen nicht machen. Er muss unglaublich auf viel verzichten. Er hat einfach diesen Blick nur auf das, was er nicht haben kann. Es könnte auch sein, dass er noch an Dingen hängt, die er hatte, bevor er Christ wurde. Und jetzt, wo er Christ ist, gar nicht weiß, was er für Möglichkeiten hat in Gott und die er eigentlich haben könnte. Es kann auch sein, dass er beides haben will. Also das, was er kennt, das, was die Welt hat. Und er möchte, dass Gott in sein Leben reinkommt. Und das ist ein Ding, das wisst ihr wahrscheinlich alle, das funktioniert rein gar nicht. Also entweder man entscheidet sich für Gott oder für die Welt. Beides gibt es nicht. Es könnte aber auch sein, dass der Psalmschreiber noch die Kontrolle über alles behalten will. Das finde ich auch so ein, das ist so was total Schwieriges, die Kontrolle über das eigene Leben total abzugeben und zu sagen, hey Gott, übernimm die Verantwortung. Da brauchen wir echt gutes Vertrauen in Gott. Vielleicht ist er da noch nicht so weit. So bei den Punkten, da habe ich so für mich gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, das sind so die Dinge, wo wir hier in der Welt stehen. Also ich nenne es so eine Zerrissenheit zwischen der Welt und zwischen Gott. Und wir müssen eigentlich immer wieder für uns neu schauen, okay, wo gehöre ich hin? Und uns immer wieder neu ausrichten. Ich glaube, das ist so ein Dauerthema, das wir mitnehmen. Es könnte aber auch noch ein letzter Punkt, habe ich mir überlegt, könnte es auch noch sein, der Mensch, der hat ein riesiges Problem oder mehrere Probleme. Und ich sage mal, Probleme sind jetzt nichts Außergewöhnliches, die kommen einfach. Das gehört einfach dazu. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit Problemen um? Und wie gehen wir mit Krisen um, die zu uns kommen in unser Leben? Und ich empfinde Probleme oder Krisen oft so, dass die so groß sind, so mächtig, manchmal so luftabdrückend, dass man den Blick nur noch auf dieses Problem hat und eigentlich Gott verliert oder nicht mehr sieht und dass sich das zwischen uns und Gott stellt. Und vielleicht hat er einfach riesige Probleme und sieht keinen Ausweg mehr. Und in dem Psalm, da sind mir ein paar tolle Dinge aufgefallen. Die will ich euch mal vorlesen oder beschreiben.
Kannst du uns den Psalm noch nennen?
Oh ja, genau, du hast recht. Psalm 73. Ist leider nicht vorne. Genau, ich wollte das, genau, Johnny macht es an die Wand, dann könnt ihr mitlesen, weil ich werde nur ein paar Verse vorlesen, die mir aufgefallen sind, und ihr könnt währenddessen aber immer noch ein bisschen weiterlesen. Genau, Vers 1, da hatte Andi schon gesagt, er ist mal gespannt, was ich dazu sage, und ich fand den Vers absolut spannend im Kontext von diesem Psalm. Für mich ist dieser Satz Basiswissen für jeden Christ und Voraussetzung für unser Leben mit Gott. Und das muss uns, egal in welcher Situation wir sind, das muss uns immer klar sein. Da steht, ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu denen mit reinem Gewissen. In den Vers, da könntet ihr euren Namen einsetzen, wenn ihr an Gott glaubt. Ich mache das mal mit meinem Namen, dann würde das so heißen. Ich weiß es, Gott ist mit mir. Gott ist gut zu Raffaela, zu ihr, die ein reines Gewissen hat. Warum kann ich mir jetzt so sicher sein, dass ich ein reines Gewissen habe? Und ich bin mir sicher. Ich sag's euch, weil ich glaube total an Gott und ich glaube daran, dass Jesus wirklich hier auf der Welt war, dass er hier für uns gestorben ist, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und dass mit dieser Aktion alle meine Fehler weg sind. Und dass ich, egal was kommt, ich weiß, ich bin nicht perfekt und es wird Fehler geben wieder, aber dadurch, dass ich daran glaube, kann ich jederzeit immer und immer wieder zu Gott kommen. Und der Weg für mich ist frei. Und es ist egal, was kommt. Also deswegen weiß ich, okay, egal was kommt, ich bin gewiss in Gott. Und das ist echt, echt wichtig für euer ganzes Leben. Und der Psalmschreiber, der setzt das ganz an Anfang. Und der wusste, wohin er gehört. Und ich glaube, letztendlich hat ihn das dann gerettet. Also gleich nach dem Vers 1, ganz lang, dann beklagt er sich über alles und was er alles sieht, bis Vers 13. Und da ist es soweit, da merkt man richtig, er kommt richtig in Zweifel. Vers 13, ganz umsonst hielt ich mein Herz rein, wusch in Unschuld meine Hände. War ich doch geplagt den ganzen Tag und bin jeden Morgen schon gestraft. Also der hat eigentlich keine Lust mehr. Und das Tolle finde ich, er sagt es einfach so. Und das finde ich wirklich gut bei Gott. Also wir dürfen bei Gott wirklich alles sagen, was uns bewegt. Und wir müssen da nicht irgendwie vorher groß überlegen, okay, darf ich das jetzt so sagen? Weil Gott ist es tatsächlich lieber, wir kommen ehrlich zu ihm, als dass wir da irgendwie eine Show machen oder irgendwas vertuschen. Und der Psalmschreiber ist jetzt hier an der Stelle an einem Wendepunkt. Und der muss sich entscheiden, in welche Richtung will er gehen und was will er. Und ich finde, er macht was echt Schlaues. Ab Vers 16, da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich, bis ich in Gottes Heiligtum ging und dort ihr Ende bedachte. Mit ihr sind die Leute gemein, die scheinbar alles machen dürfen. Folgendes macht er. Er denkt nach. Also er gibt sich nicht einfach nur zufrieden mit dem, was er da sieht, sondern er will es wirklich begreifen. Er will wissen, was steckt da dahinter. Und ich finde es echt gut, er gibt nicht einfach auf. Der sagt nicht einfach, okay, dann ist es halt so. Dann geht jetzt mein Leben einfach so weiter und es ist mir einfach egal. Nee, er gibt nicht auf. Er will wissen, was da dahinter steckt. Und es fiel ihm nicht leicht. Ich glaube, das ist auch was wir wissen müssen. Also in unserem Leben mit Gott gibt es immer Schritte, die vielleicht nicht leicht sind. Und das ist gut, wir haben Biss und wir gehen da durch. Weil danach kommt was richtig Gutes. Und dann macht er sich auf und geht in Gottes Heiligtum. Und das ist der Wendepunkt in seinem Leben. Er sucht Gottes Nähe. Also er versucht es jetzt nicht mehr selber zu lösen, sondern er versucht das jetzt, also die Antworten, die er braucht, wirklich bei Gott zu holen. Und Gott ist richtig gut. Gott gibt ihm eine Antwort. Und die Antwort kommt in den Versen danach. Da hat er dann eine Erkenntnis, schreibt er darüber. Und auch eine Erkenntnis über sich selber. Also Gott zeigt ihm, wie er ihn so sieht. Und das Schönste an den Versen ist der Vers 23 und 24. Ich lese mal vor. Doch ich gehöre immer zu dir. Du hältst mich an der rechten Hand. Mit deinem Rat leitest du mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Aus den Versen lese ich raus, dass er echt eine starke Gottesbegegnung hatte. Also Gott ist jetzt nicht verärgert, nachdem er zu ihm gekommen ist. Ist er nicht verärgert und sagt, jetzt machst du erst mal das und das und dann ist alles wieder gut. Oder sonst irgendwas. Nee, Gott wird total aktiv. Gott geht in die Situation von dem Mensch rein und er nimmt ihn bei der Hand. Das finde ich so schön. Er nimmt ihn bei der Hand und führt ihn da raus und holt ihn da raus. Und so, finde ich, ist unser Gott. Genau, Gott, dem kann nichts abschrecken, was in unserem Leben ist. Und der braucht auch nicht mal eine Pause. Ich habe so beim Schreiben drüber nachgedacht, manchmal, da haben wir so Dinge, die bringen wir 3-4 Mal vor Gott und dann ist immer noch nicht gut. Dann merken wir beim 4. Mal, oh Scheiße, das habe ich schon wieder gemacht. Und das Coole bei Gott ist, also wir müssen das dann nicht vor ihm zurückhalten. Das nervt ihn überhaupt nicht. Der ist sogar echt froh, wenn wir nochmal kommen und das nochmal bringen, weil das Gott so wichtig ist, dass wir genau den Schritt schaffen. Die Beziehung, die Gott mit uns führt, die besteht aus einer bedingungslosen Annahme und Liebe. Und die ist absolut stärker als unsere Fehler. Aber wie in Beziehungen, da müssen wir auch mit Gott reden. Und Gott will wirklich alles von uns wissen. Und das ist ein ständiges Hin und Her. Genau, denn wenn wir Gott in unser Leben kommen lassen, dann gehören wir in seine Welt. Ich habe am Anfang schon erzählt, manchmal will man so Gott in sein Leben reinholen, aber eigentlich ist es genau andersrum. Wir gehören in Gottes Welt und da ist alles anders und da gibt es andere Möglichkeiten für uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Sicht haben, dass wir in Gottes Welt reingehören. Der letzte Vers, daran, das sieht man, dass er echt, dass der Mensch einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat. Da steht, doch mir tut Gottes Nähe gut. Ich fand meine Zuflucht bei Jahwe, dem Herrn. Nun will ich erzählen von all deinem Tun. Ganz kurz. Er sagt, also er hat jetzt erkannt, doch mir tut Gottes Nähe gut. Und er geht zu Gott, zu Jahwe ins Heiligtum und sucht dort Zuflucht. Die zwei Sachen stehen da vorne. Und danach sagt er, und dann will ich erzählen, was Gott alles tut. Also in der Zeit, wo er schon bei Gott war und eigentlich Zuflucht gesucht hat, hat Gott schon was gemacht. Und das ist das, was, also finde ich, wie Gott ist. Wir kommen zu ihm und er regelt für uns alles andere. Also das heißt jetzt nicht, dass wir nur rumsitzen, aber Gott ist tatsächlich so, dass er einfach durch seine Liebe einfach uns so viel gibt und schenkt, wenn wir ihn suchen. So, und jetzt Psalm 27.
Der beliebtesten Psalmen der Menschen. Manche Leute denken, dass es 2 Psalmen in einem gibt. Der eine für die guten Tage und der andere für die nicht so guten Tage. In den ersten hat der Psalmist absolute Sicherheit. Der Herr ist mein Hilfe, er rettet mich. Von wem sollte ich mich noch fürchten? Und in den anderen betete er zu Gott, höre mich, Herr, hab Erbarmen mit mir. Das sind 2 völlig verschiedene Gedankengänge. Die Bibel sagt, wenn wie er in seiner Seele berechnet, denkt, so ist er. Sprüche 23. Geschwister, es gibt 10 Leute, die von sie einen Taifun über den Meer siechen, schreckliche Angst haben. Sie schreien, oh nein, mein Gott, helf mir. Oft denken wir leider nicht an das Gute, ja? Sondern wir denken nur an unseren Ängsten. Angst ist der größte Feind des Menschen. Wir fühlen uns von denen. Und wir lassen uns von unseren negativen Emotionen begleiten. Andere Leute, die im gleichen Boot sind, haben keine Angst vor dem Taifun. Sie sichern ihre Schwert und sagen, da kommt ein neues Abenteuer. Diese Einstellung aktiviert dein ganzes Sein, dein Immunsystem, deine innere Kräfte, dein natürliches Abwehrsystem. Ich weiß, dass die beiden verschiedenen Seeleute von den Taifun weglaufen werden. Doch, wer glaubst du, wird überleben? Natürlich, derjenige, der darüber nachdenkt und eine bessere Einstellung hat. Der andere hat, bevor das Problem gekommen ist, schon aufgegeben. Geschwister, wie du denkst, wie du lebst. Welche der Seeleute bist du? Derjenige, der seine Schwert sieht und die Probleme konfrontiert und sagt, da kommt ein neues Abenteuer. Geschwister, sage Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sage deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Probleme, ich habe einen großen Gott. Der Psalmist sagt, ich werde mich nicht fürchten, ich werde auf Gott vertrauen. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Sagt Römer 8. Der Psalmist spricht zu sich selbst. Er macht einen inneren Dialog mit ihm selber und sagt, vertraue Luis auf den Herrn, sei stark und mutig. Oft begleite ich Menschen, um mit sich selbst zu sprechen. Das ist eine echt so effektive Therapie, die viele Menschen geholfen hat. Deine Glaube, wie du denkst, hat die Macht, die Umstände und deine schwierige Situation zu verändern. Wenn Gott etwas sagt und ich glaube Gott, was er gesagt hat, dann tut Gott, was ich glaube. Und wenn Gott es tut, dann habe ich es in meinen Hand. Amen. Diese biblische Wahrheiten in deinen Gedanken und Herz, die festgeschrieben sind, sind Ressourcen, die du besitzt, um deinen Feinden gegenüber zu treten. Lernen sie, benutze sie, proklamiere sie. Das sind kraftvolle Aussagen, die Festigkeit, Überzeugung und Sicherheit bedeuten. Apropos, welche sind deine Feinde? Unsere Feinde werden unsere Sieg siegen. Der Sieg, den Christus am Kreuz gewonnen hat, ist unser Sieg. In Christus sind wir mehr als Gewinner, sagt die Bibel. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginne, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Zum Schluss, der Psalmist hat eine Sehnsucht in seinem Herzen und sagt, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben, nicht nur am Sonntagen, sondern jeden Tag. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Gott möchte uns seine Weisheit, sein Wissen und seine Begleitung geben. Zeige mir, Herr, was ich tun soll in schwierigen Situationen. Und wenn das alles passiert, gib ihm alle Ehre. Lobe Gott und preise ihn mit Psalmen. Zum Beispiel mit dem Psalm 27. Amen.
Psalm 27 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutze seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg. Und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn.
Danke, dass ihr gekommen seid. Seid mutig und stark. Habt keine Angst. Lasst euch nicht vom Bösen einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Wer kann Amen sagen?
Amen.
Amen. Gottes Segen. Und wir sehen uns ja, nächste Woche, ja, oder? Gottes Segen.
Kurze, spontane Ansage. Seniorenkreis nächsten Samstag fällt aus.